Ja, ihr Lieben, ihr seid Heilige und ihr habt es nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Der Stellung nach sind wir heilig. Das heißt, abgesondert, das heißt, allein zu seinem Besitz, für seinen Dienst sollen wir leben. Und aus Gnade sind wir gerettet, vermittels des Glaubens. Und das ist auch nicht unser Verdienst, Gottes Gabe ist es. So brauchen wir, um unser Heil nicht zu kämpfen. Aber im Leben müssen wir viel kämpfen. Oder müsst ihr nicht kämpfen in eurem Leben? Es ist doch ein Kampf, das Leben. Ja, und im natürlichen Leben ist es ja so, dass ich praktisch mir immer ziemlich alles so erarbeiten muss. Das fängt an, wenn ich einen Beruf erlerne und dann so die berufliche Karriereleiter aufsteigen will, das wird mir nicht geschenkt. Da muss ich kämpfen und das ist eigentlich ein Konkurrenzkampf. Wo man hinschaut, ist irgendwo, wer ist besser? Die Frauen unter sich auch, ja, gibt es auch Konkurrenz oder ist bei euch nicht so? Und die Männer, ja, auch. Wer ist derjenige, der das Sagen hat? Im Sport ist es so, wenn ich da nicht kämpfe, dann bin ich unter ferner Liefen. Und es geht manchmal nur um Sekunden und es entscheidet über Sieg und Niederlage. Und es ist auch im Eheleben einfach auch so. Ich habe mir sagen lassen, dass viele Ehepaare mit gegeneinander kämpfen. Und eigentlich sollten wir ja miteinander kämpfen gegen den Feind. Ihr kämpft vielleicht nicht gegeneinander, vielleicht ist es nur woanders so. Aber ja, es ist doch immer wieder eine Herausforderung, den richtigen Kampf zu kämpfen. Und es wäre uns eigentlich lieber, wenn wir uns eigentlich nicht so groß anstrengen müssten, auch im christlichen Bereich. Wenn wir die Gnade bekommen haben, erstmal geschenkt bekommen haben, aber dann geht es ja eigentlich los. Dann beginnt eigentlich ein geistlicher Kampf. Und das ist genau heute mein Thema, der geistliche Kampf. Und Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, dass du in unserer Mitte bist und dass du jetzt einfach sprichst zu uns, dass du redest durch dein Wort, Herr, dass du uns jetzt einfach öffnest die Herzen und ja, dass wir einfach dein Wort aufnehmen dürfen und es hinaustragen dürfen und umsetzen dürfen in unserem täglichen Leben, in diesem geistlichen Kampf, wo du uns hineingestellt hast und wo du es zugelassen hast, dass wir da drin stehen. Hab du Dank, Vater, dass du jetzt da bist, in Jesu Namen. Amen. Mein Predigttext ist in Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 12. Und hier heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Bist du ein Kämpfer von der Natur her oder bist du jemand, der schnell resigniert und aufgibt? Es sind immer zwei Möglichkeiten. Und im geistlichen Kampf sollst du eigentlich nicht auf dieser Seite stehen, sondern du sollst ein Kämpfernatur sein. Und du sollst in diesem Sieg leben. Ein Siegertyp, der lebt immer in diesem Sieg. Und ja, Jesus hat ja auch am Kreuz gesiegt. Und wenn ich ihm nachahme, dann sollte ich eigentlich auch ein Siegertyp sein. Wir sind keine Verlierer. Wir sind Sieger in Jesus. Und das ist unsere Proklamation. Das tragen wir auch hinaus. Und dafür stehen wir und dafür kämpfen wir. In Jesus zu siegen ist das Beste, was uns passieren kann. Und wir sollten exzellente Streiter und Soldaten Christi sein. Lieber wäre uns, wenn wir Urlauber für Jesus wären. So ganz relaxed, anstatt Soldaten Christi. Und ob uns das gefällt oder nicht, wir befinden uns hier auf der Erde in einem geistlichen Kampf. Den Urlaub können wir geistlich gesehen anschließend genießen im Himmel, wo unser unbezahlbares Erbe auf uns wartet. Was ist es, dass uns der Heilige Geist dieses Anrecht geschenkt hat, dieses Angeld auf unser unbezahlbares Erbe im Himmel, das wir dann genießen dürfen? Und er hat uns erlöst und er hat uns versiegelt auf den Tag der Erlösung. Ein Bild ist im Alten Testament, da ist Israel. Der Herr hat es aus der Knechtschaft Ägyptens befreit durch den Mose. Mose war der Anführer. Und wo sie dann befreit wurden, dann hatten sie sich mit menschlichen heidnischen Feinden auseinanderzusetzen. Es gab da so viele Eaters, die Ammoniter, die Amoriter, die Girgasiter, die Hiviter, die Hethiter. Und wo sind unsere Eater in unserem Leben? Haben wir auch solche Eater in unserem Leben, Feinde, die uns einfach den Sieg streitig machen wollen? Jesus hat uns erlöst von der Welt. Welt ist Finsternis. Und die Anfangsbuchstaben für Welt heißt Weh, Elend, Leid und Tod. Merkt euch das, das ist die Welt. Und er hat uns erlöst aus der Sklaverei, der Sünde in unserem Fleisch, unserer alten adamitischen Natur und hat uns hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Eigentlich hat Jesus am Kreuz den Teufel und den Tod besiegt und die Herrschaft der Sünde über unserem Leben gebrochen. Die entscheidende Schlacht ist eigentlich geschlagen und die Feinde sind besiegt. Aber es liegt jetzt nun an jedem Einzelnen von uns, diesen Sieg zu beanspruchen und darin zu leben. Das verheißene Land im Alten Testament ist ein Bild für das siegreiche Leben in Christus. Und der Epheserbrief spricht von dem Kampf in der Himmelswelt und das Buch Josua spricht von diesem Kampf mit den menschlichen Feinden. Ist also ein guter Kontext. Wir kämpfen nicht gegen menschliche Feinde. Die Bibel nennt das Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Wie wir gelesen haben in Epheser 6, Vers 12, mit Gemächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und so gibt es gute und böse geistliche Mächte. Der Dietrich Bonhoeffer hat ja das Lied komponiert, oder das Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen. Das sind die guten Mächte. Aber Satan und seine Dämonen bilden die bösen geistlichen Mächte und sind unsere Erzfeinde. In der Welt wird der Teufel nicht real genommen. Und das ist genau das, was er beabsichtigt. Er wird zu einem Maskottchen degradiert. Es gibt so einen Fußballverein in der Pfalz, der spielt zurzeit in der dritten Liga und der trägt den Namen. So ganz gelinde gesagt. Ihr kennt den Namen sicherlich. Aber die ihm sowieso gehören, dem Feind, die greift er nicht so an wie die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes gehören nämlich Jesus und da hat er ein Problem damit. Fakt ist, dass, wie schon erwähnt, Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung Satan für uns stellvertretend besiegt hat. Und wie wir jetzt mit diesem besiegten Feind umgehen, darauf gehe ich später nochmal ein. Jetzt geht es erst nochmal um einen weiteren großen Feind in unserem Leben, der Nachlass unseres toten alten Menschen, das Erbe unseres natürlichen Lebens ohne Christus. Die alte, sündige Natur, die Bibel bezeichnet das als Fleisch. Und es umfasst all die sündigen Impulse, alten Angewohnheiten, falschen Denkweisen, das Schlachtfeld der Gedanken. Vielleicht habt ihr da keine Probleme mit, aber ich habe die schon, dass diese Dinge kommen und dich angreifen. Die alten Dinge, die im Leben so sich abgespielt haben und das dich immer wieder mal einholt und dich runterziehen will. Das sind diese emotionalen Bindungen, das ist alles in unserem Gehirn gespeichert. Wenn du eine Frau hast, dann ist es so, dass die sich erinnern kann an Dinge, die du schon längst vergessen hast. Und es kommt immer wieder dann, wenn du dich einmal irgendwo wieder so in der Art verhältst, dann kommt es wieder aufs Tablett. Und es hört dann vielleicht nur mal auf, wenn du diese alten Dinge überwunden hast, wenn du diese Fehler nicht mehr machst. Bei unserer Bekehrung, unserer Wiedergeburt, ihr wisst, was Wiedergeburt ist. Der Geist wird lebendig vor Gott durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Wenn wir unser Bekenntnis sprechen und wenn wir von Herzen glauben, dass ja, Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist und dass er uns mit hineingenommen hat in seine Herrlichkeit. Wenn wir von Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, werden wir gerettet und unsere Sündenlast ist getilgt. Das ist das Geschenk. Da brauchen wir nicht drum kämpfen. Und es ist so wunderbar, wir können ganz relaxed sein. Wir sind dann von Neuem geboren worden im Geist. Und wir haben aber immer noch diesen alten Leib und diese Seele mit ihren Prägungen und mit den Süchten und mit den Neigungen, was das auch immer alles ist im Einzelnen. Die Seele ist unser Verstand, also unser Intellekt, der Wille und unsere Gefühle, das, was in uns sich bewegt. Und uns findet nun ein Kampf zwischen unserer alten sündigen Natur und unserer neuen göttlichen Natur statt. Wir spüren heilige und sündige Impulse. Vielleicht geht es euch nicht so, mir geht es schon manchmal so. Ich spüre das und spüre das. Und beide wollen unser Leben beherrschen. Und das ist dieser Kampf, wo wir drin stehen. Paulus beschreibt diese Erfahrung im Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 22 und 23. Hier heißt es: Ich habe nach dem inneren Menschen, unserem wiedergeborenen Geist, Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz Gottes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist, der alten sündigen Natur. Das ist der Kampf der beiden Naturen, der alten sündigen adamitischen Natur und von Adams Erbsünde her und der göttlichen Natur von Jesus her in meinem Geist. Nach meinem wiedergeborenen Geist will ich Menschen vergeben. Der alten sündigen Natur widerstrebt das aber manchmal und sagt, das kann ich nicht, das, was der mir angetan hat, bin ich nicht bereit zu vergeben. Er muss kommen. Und der Geist Gottes erinnert dich daran, du musst kommen, du machst den ersten Schritt. Und das ist dieser innere Kampf. Immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht, da hat man doch manchmal Schwierigkeiten mit, das zu überwinden in dem Moment. In Jakobus 1, Vers 21 steht eigentlich so der Vers, wo wir dann anwenden sollten, wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen. Hier heißt es, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort Gottes mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Je mehr du also Gottes Wort aufnimmst und umsetzt, desto mehr wird dein Denken und letztlich deine Seele erneuert, sodass dein Geist die Oberhand über dieses Fleisch gewinnt. Und so viele geistliche Leiter gehen dem Satan in die Falle. Man hört immer wieder mal, das ist das Machtstreben, das ist die Ehre vor den Menschen, dass sie das mehr suchen, wie Gott zu gefallen, dass sie mit den Finanzen nicht richtig umgehen, dass sie sexuelle Sünden begehen. Und dann hört man, oh, das hätte ich nie von dem gedacht, er ist gefallen. Und er hätte es eigentlich wissen müssen. Aber es ist so, nie mit dem Finger drauf zeigen, jeder ist da ein Kandidat und kann fallen. Jeder kann von sich aus nicht sagen, das passiert mir nie. Das ist schon wieder gewisse Hochmutshaltung. Und was wieder uns anbelangt, wie steht es bei dir mit dem Geben? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Oder wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Oder wenn du jetzt irgendwie eine Not siehst, öffnest du dein Herz, gibst du bereitwillig? Oder hast du vielleicht eher so die Mentalität von dem reichen Jüngling, der viele Güter hatte und als ihn Jesus herausforderte, dann ging er traurig davon, denn er hatte viele Güter, er konnte es nicht loslassen. Oder der reiche Kornbauer, der sich dann noch größere Scheunen baut und Gott sagt zu ihm, du Narr, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und was ist dann mit deinem ganzen Gut, mit deinem ganzen Besitz? Bei mir selber war es eigentlich auch so, ich bin auch nicht von Haus aus ein freigebiger Typ und vielleicht liegt es auch in meiner Kindheit. Ich hatte damals so eine Erfahrung, das hat sich vielleicht unbewusst festgesetzt, da hatte ich mal was gespart gehabt und meine Eltern haben mir das dann weggenommen, weil sie selber eine Not hatten und dann hatte ich wieder nichts. Dann habe ich mir vielleicht insgeheim vorgenommen, mir nimmt niemand mehr etwas weg. Und Gott hat auch an mir gearbeitet und da ist immer noch Luft nach oben, ich bin noch nicht so weit, aber wenn mir der Geist irgendwo etwas zeigt und eine Not, dann öffne ich mein Herz. Und das ist nur möglich durch den Geist Gottes, das kannst du nicht aus dir selber. Dass du ein freigebiges Herz bekommst, ist eine Gnade und ein Geschenk Gottes. Das geht einfach nicht, weil aus deiner alten Natur her, dann sagst du ja, dann habe ich ja selber nichts mehr, wenn ich das jetzt weggebe, ja was mache ich dann? Oder ja, du traust Gott nicht zu, dass er dir vielleicht reichlich zurückerstattet. Und so gibt es auch wieder diesen inneren Kampf. Ist ganz klar. Wer gewinnt jetzt? Die neue göttliche Natur oder die alte Natur von Adam her? Das ist immer in diesem Spannungsfeld, wo wir drin liegen. Haben wir noch sogenannte Götzen in unserem Leben? Ihr wisst, dass Götzendienst eigentlich geistlicher Ehebruch ist mit Gott, weil wir sind die Braut Jesu und wenn wir anderen Dingen mehr Prioritäten einräumen, dann brechen wir geistlich gesehen mit Gott unseren Ehebund. Und das ist auch ganz gefährlich, weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er will nicht, dass wir andere Dinge mehr in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen als ihn selber. Wenn wir diese Lieder singen, Herr sei du der Mittelpunkt in meinem Leben oder mutig komme ich vor den Thron. In diesem Moment ist es tatsächlich so und tragen wir es dann auch raus, ist es immer durchgängig so? Ist er immer der Mittelpunkt in unserem Leben oder nimmt uns was gefangen, was Gott vielleicht nicht so gefällt? Jeder von euch hat bestimmt Dinge, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen, wo er weiß, das habe ich noch nicht ganz Gott hingegeben, noch nicht ganz ausgeliefert. Aber heute ist auch eine Gelegenheit, dass du ganz frei werden kannst, dass du Gott das ganz hinlegen kannst. Sagen, hier bin ich, Herr, ich stehe vor dir, komm vor deinen Thron der Gnade und empfange Gnade um Gnade. Denn Jesus ist gekommen, dass er Gnade und Wahrheit in unser Leben bringt. Haderst du manchmal mit Gott, wenn Dinge vielleicht nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, wenn Dinge aus dem Ruder laufen, da gibt es eine Stelle in Habakuk, das ist ein sogenannter kleiner Prophet, dessen Name bedeutet umarmen. Das ist schon ganz toll. Und da steht in Habakuk 3, die Verse 17 und 18, denn der Feigenbaum blüht nicht und die Reben und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Das ist eine ganz starke Aussage und eine der stärksten Auswirkungen des Glaubens in der Schrift. Sogar wenn Gott ihm Leiden und Verlust sendet, bleibt er dabei, Gott ist sein Heil und seine Freude. Und bei uns ist es vielleicht so, wenn uns jetzt irgendwie was widerfährt, das Auto geht kaputt, die Waschmaschine geht kaputt, hier ist, da ist was nicht in Ordnung und vielleicht eine Zahnarztrechnung, die vielleicht im Alter kommt, mehr wie in jungen Jahren und es sind tausende Euro. Und dann denkst du, ich habe das Geld jetzt momentan nicht. Bleibst du dabei? Dennoch ist Gott dein Licht und deine Freude und dein Heil. Egal welche Umstände. Und das ist so eine Glaubensaussage, die dann ganz stark in dein Leben hineinkommt. Und Gott will, dass du ihn ehrst. Und schau auf Hiob, er hat alles doppelt zurückbekommen. Und er hat in seinem Leiden hat er Gott die Ehre geben können. Sogar im gewissen Sinne war seine Gerechtigkeit die Ursache für sein Leid. Aber er hat das ja getragen und hat ausgeharrt, hat seinen Weg ja bis ans Ziel gelaufen und hat es vollendet. Zurück zu Paulus und dem 7. Kapitel des Römerbriefes. Als er den Kampf der beiden Naturen in sich erkennt, schreit er verzweifelt aus: Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und das ist genau der Punkt, an den Gott jeden Christen bringen muss. Wir müssen an das Ende von uns selbst kommen, denn wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, siegreich zu leben. Paulus sagt nicht: Wie werde ich mich retten? Oder was wird mich retten? Anstrengung, Strategien, Regeln, sondern wer wird mich retten von der Sünde in meinem Leben? Das ist der Schlüssel. Es ist Jesus allein, der uns von der Macht der Sünde rettet. Er hat uns vergeben, sind so drei Zeitformen von der Errettung und dem Heil. Er hat uns vergeben und er hat uns befreit von der Sünde und von der Strafe von der Sünde. Und er befreit uns ständig von der Macht der Sünde in unserem Leben. Und er wird uns einmal ganz befreien und in sein Bild umgestalten, sodass wir das Heil in dem ganzen Umfang erleben dürfen. Nicht mehr in diesem alten Leib, sondern in diesem verherrlichten Leib. Und dann hat Gott einfach ein wunderbares Werk getan in uns. Ich lebe nicht mehr länger im Selbstvertrauen, sondern eigentlich dann im Jesusvertrauen. Nicht mehr lebe ich mein Leben, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Das ist siegreiches Leben, Galater 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, in jedem Einzelnen von uns. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, die Verse 1 und 2. Wir dürfen den Impulsen des Heiligen Geistes in unserem Leben folgen und nicht denen unseres Fleisches. Der alte Mensch muss immer mehr abnehmen und der neue inwendige Mensch, der verborgene Mensch des Herzens, wie Petrus es ausdrückt, muss immer mehr zunehmen. Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das geschieht allein durch Gnade und setzt eine bewusste Willensentscheidung und Hingabe, Gehorsam Jesus gegenüber voraus. In Römer 6, die Verse 11 bis 13 heißt es, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. In der Abhängigkeit von Jesus beginnt das siegreiche Leben. Nun einige Prinzipien im Kampf gegen Sünde. Erstens, vertraue auf Jesus allein und nicht auf dich selbst. Hochmut kommt vor dem Fall, ich habe es dir schon gesagt. Zweitens, gehe Versuchungen aus dem Weg. Ja, Josef im Alten Testament lief davon, als ihn die Frau seines Chefs zum Ehebruch verführen wollte. Auch uns ist es angesagt, uns da weise zu verhalten und uns nicht an Orte zu begeben, wo einfach so eine Versuchung da ist. Fliehe den Begierden der Jugend, schreibt Paulus an den Timotheus. Ja, lauf davon, wenn das brenzlig wird. Da kannst du echt davon laufen, sonst kannst du stehen bleiben. Drittens, sei von Jesus eingenommen, nicht vom Kampf gegen die Sünde. Denn je mehr du dich anstrengst, eine Sünde nicht mehr zu tun, wird die Versuchung immer größer werden. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Und dann kommt es dann immer noch mal mehr zurück. Und der Teufel ist ein Meister darin. Nicht der vom Betzenberg, sondern der Richtige ist ein Meister darin, dich zu versuchen und dich an deiner schwächsten Stelle zu treffen, wo die immer auch ist. Er weiß es genau. Einmal kommt er als brüllender Löwe daher und dann wieder als Engel des Lichts, um dich zu Fall zu bringen. Der Schlüssel zum Sieg liegt nicht an unserem Kämpfen, Ringen und Tun, sondern an unserer Hingabe und in unserem Ausgerichtetsein auf ihn, auf unseren Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Alles sollte auf ihn hin ausgerichtet sein, so wie wir das auch im Lobpreis dann singen, ihm zur Ehre. Und wenn wir so leben, werden die Versuchungen, die uns früher so quälten, langsam immer mehr verblassen. Aber das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und um ehrlich zu sein, es gibt kein Patentrezept für den Umgang mit Versuchungen. Wir in uns sind immer geneigt, einer Versuchung nachzugeben und zu sündigen. Ihr vielleicht nicht. Ich erlebe das schon manchmal. Und ja, mit absoluter Sicherheit können wir aber sagen, dass Jesus allein die Antwort ist, der Schlüssel zum Sieg. Wie ich gesagt habe, auf ihn ausgerichtet sein, von ihm fasziniert zu sein, diese heilige Faszination in seinem Licht, in ihm stark zu werden, in ihm zu leben, ist alles, was uns hilft, diesen Sieg für uns in Anspruch zu nehmen. Dann auch, wenn du früh aufstehst, dass du gleich, ja, du erwachst mit dem Bild seiner Kraft und du beginnst diesen Tag und proklamierst, was er für dich ist. Er ist dein König aller Könige, der König der Weisheit, der Erkenntnis, der Gerechtigkeit, der König des Himmels und der Erde, der König der Zeitalter. Und er ist immerwährend stark, absolut mächtig. Und ja, er kann über alle Maßen hinaus segnen. Und er ist immer der Gleiche. Er ist, ja, Licht. Und es war keiner vor ihm, es wird keiner nach ihm kommen. Er ist der absolute Herr der Herren. Und wenn du das, wenn du ihn erhebst mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, in deinem Sein, in deinem ganzen Leben, dann wird diese Kraft in dein Leben hineinkommen. Da geht gar kein anderer Weg dran vorbei. Genauso, wenn du dich mit anderen Dingen fütterst, dann wird auch das in dein Leben hineinkommen. Also entscheide dich für den König der Könige und den Herr aller Herren. Wir haben es gelesen in Epheser 6 ab Vers 10. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist erstmal die Voraussetzung, um die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Sonst bist du zu schwach, um die Rüstung anzuziehen und zu tragen. So eine natürliche Waffenrüstung, wie sie Paulus beschreibt, die wog ungefähr 35 bis 45 Kilogramm. Kannst du das tragen? Geistlich gesehen? Im Vorfeld der Predigt hatte ich schon mal den Gedanken, mich mit so einer Rüstung hier hinzustellen. Aber den Gedanken habe ich dann wieder verworfen. Schließlich habe ich mich dazu entschlossen, nur dieses Schwert mitzubringen. Ich gehe noch näher darauf ein. Wie werde ich jetzt stark in dem Herrn? Natürlich, wenn ich sein Wort betend in mich aufnehme. Das Fürbittegebet des Paulus kannst du selber für dich beten. In Epheser 1, die Verse 17 und bis 20, das ist so eine meiner Lieblingsstellen, wo es heißt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, mir gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von ihm berufen bin. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für mich, den Heiligen, bin. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an mir, der ich glaube, weil die Macht seiner Stärke in mir wirksam geworden ist. Das kannst du jeden Tag inbrünstig beten. Und wenn du dich immer wieder danach ausstreckst, kann ich dir garantieren, dass du diese Kraft immer mehr in deinem Leben spürst. Das ist ein geistliches Gesetz. Im Epheserbrief beschreibt nun der Apostel Paulus die geistliche Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat. So, Stefan, ein Bild kannst du mal vor. Genau. Das ist so eine geistliche Waffenrüstung. Auf der rechten Seite, da sehen wir ja einfach Dinge, die dieser geistlichen Waffenrüstung ein bisschen entgegenstehen. Weil man kann sie nicht ersetzen. Man kann sie nicht durch Schule für Tanz oder Ballett oder Klonerie oder christliche Rockmusik oder Pantomime. Das ist alles so, ja, einfach ein Gegenstück zu dem Wahren. Und ohne diese geistliche Waffenrüstung geht ja gar nichts. Man kann sie wirklich nicht austauschen und sagen, ah ja, das genügt ja auch schon. So können wir auch Menschen erreichen bei Straßenevangelisation und so weiter und so fort. Das geht sicher nicht. Denn ganz wichtig ist die einzelnen Teile der Rüstung. Ich beginne mit dem Gürtel der Wahrheit. Die Wahrheit sollte so dicht wie möglich an unserem Körper sein. Also du umgürtest dich mit dieser Wahrheit. Weil Gott sagt in seinem Wort, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Und Jesus ist nun die Wahrheit in Person. Sich mit ihm umgürten ist das Beste, was du tun kannst. Er hält dich ganz nah an seiner Wahrheit. Dann der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Durch die Gnade Gottes wurde uns die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Denn niemand auf der ganzen Welt kann den Gerechtigkeitsstandard Gottes erfüllen. Jesus ist in den Himmel gefahren und er war der einzig Gerechte, den Gott aufgenommen hat. Keiner könnte so aufgenommen werden, es sei denn, dass du sündlos bist wie Jesus. Dann hätte er dich aufnehmen können, aber sonst nicht. Und das kann kein Mensch von sich behaupten. Denn in 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt sind wir gerecht gesprochen durch sein Blut vor Gott, dem Vater. Die Schuhe des Evangeliums des Friedens. Warum sind geistliche Schuhe wichtig? Wozu braucht man Schuhe überhaupt? Frauen haben zig Paar Schuhe oft zu Hause stehen und man kann nur ein paar immer anziehen. Die haben 10 oder 20 Paar Schuhe. Und diese Hollywood-Berühmtheiten, die haben vielleicht noch viel mehr Paar Schuhe noch zu Hause stehen. Aber sie können nur ein paar Schuhe anziehen. Und man braucht die Schuhe, weil jetzt ein Soldat ohne Schuhe in der Hitze des Gefechts kann in ernste Gefahr geraten. Solange er nicht auf einem Kunstrasen kämpft, wird er mit Sicherheit auf Geröll stoßen und wird sich wehtun. Schuhe ermöglichen es uns, uns frei zu bewegen und dem Kampf die Aufmerksamkeit zu schenken. Was ist jetzt das Evangelium des Friedens? Es macht durch Jesus Frieden zwischen dem gläubigen Sünder und Gott, dem Vater, und schenkt den inneren Frieden. Und unser Auftrag besteht nun in der Verkündigung der guten Nachricht von dem Evangelium des Friedens. Es gibt auch andere Aspekte des Evangeliums, das Evangelium der Gnade Gottes. Am Kreuz hat Jesus die Sünde getragen, er ist auferweckt worden. Und wer an ihn glaubt, der wird gerecht gesprochen. Es gibt das Evangelium von unserem Heil, weil das Evangelium ist das Heil Gottes für alle, die Kraft Gottes für alle, die glauben. Das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes. Es gibt das ewige Evangelium. Es gibt das Evangelium von dem Reich Gottes, das Friedensreich. Und es ist aber alles ein Evangelium, denn es ist die allumfassende Erlösung durch Gnade. Und es schließt alle Aspekte mit ein. Und wir leben jetzt unter dieser Regierung des gerechten Königs in seinem Reich. Und das ist wunderbar. Und wir werden einmal mit ihm regieren in seiner Herrlichkeit. Und das sollen wir den Menschen mitteilen, diesen verbundenen Frieden in uns zu tragen. Und mit diesen Stiefeln sind wir dann bereit, anderen diese Freudenbotschaft mitzuteilen. Jesus nachzufolgen ist der Weg zu wahrem Frieden. Und haben wir so gedacht, indem wir diesen Weg gehen, treten wir gleichzeitig mit unseren Stiefeln auf Schlangen und Skorpione. Ein Bild für den Feind und nichts wird uns schaden. Das ist genial. Das sind zwei Bedeutungen. Der Schild des Glaubens. Ein Schild wehrt Pfeile ab. Satan schießt kontinuierlich seine feurigen Pfeile der Angst, Zweifel, Sorge in unsere Richtung ab. Das ist jeden Tag dasselbe. Doch er kann uns nur treffen, wenn wir unseren Schild des Glaubens senken und aufhören zu glauben, dass das, was passiert, sowohl uns als auch allen, die involviert sind, letztendlich zum Besten dienen. Das Schild des Glaubens beschützt unser geistliches Leben, so wie das römische Militär hatte eine sehr effektive Taktik, wenn der Gegner anfing, Pfeile auf die Legionäre zu schießen. Die Soldaten schlossen die Reihen zu einer rechteckigen Anordnung, also sogenannte Schildkrötenformation. Diejenigen, die außen standen, benutzten ihren Schild um eine Wand, um den Umkreis herum zu errichten. Danach hoben diejenigen, die in der Mitte standen, ihren Schild über ihren Kopf, um alle vor den Pfeilen zu schützen. Das Ergebnis war ein beeindruckender menschlicher Panzer. Das ist ein Bild für den Leib Christi. Auch wir sollen unsere Schilde gemeinsam benutzen, also uns gegenseitig durch unseren Glauben stärken, einander erbauen und dienen und nicht gegeneinander streiten. Und dann werden wir eine unaufhaltsame Kraft sein, die jeder Herausforderung gewachsen sein wird. Seite an Seite stehen im geistlichen Kampf und diese Schilde emporheben, uns abdecken, dass der Feind uns nicht treffen kann. Das ist dieses Bild von diesem menschlichen Panzer und auch das Bild für den Leib Christi, der geschützt ist vor den Pfeilen des Bösen. Den Helm des Heils. Im natürlichen Bereich schützt ein Fahrrad- oder Motorradhelm seinen Träger vor Kopfverletzungen nach einem Unfall. Darum ist auch eine gewisse Helmpflicht ja vorgeschrieben. Und gleichzeitig bin ich mit meinem, kannst du das Bild, das nächste zeigen, mit meinem Helm auch geschützt. Und zwar erstens mal vor dem Sturz und dann bin ich aerodynamisch schneller unterwegs mit diesem Helm. Und mit diesem Helm fahre ich einige Sekunden schneller. Und das entscheidet oft. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber beides ist wichtig. Genau. Und einmal der Schutz und dann bin ich schnell. Ich bin geschützt und schnell. Gut. Im geistlichen Bereich geht es darum, dass wir mit dem Helm des Heils unsere Gedankenwelt schützen und alles Denken gefangen nehmen in den Gehorsam gegen Christus. 2. Korinther 10, Vers 5. Habt ihr manchmal auch Gedanken, die ihr besser nicht zu Ende denken solltet? Und wenn solche Gedanken hochkommen, was machst du dann? Setzt du einen biblischen Gedanken dagegen oder denkst du diesen Gedanken weiter? Und dann wird es nämlich gefährlich. Dann lauert die Sünde vor deiner Türe. Und deshalb gebrauche den Helm des Heils und schütze dich damit. Das Schwert des Geistes, Gottes Wort, unsere Angriffswaffe und das Gebet. Jesus hat das Schwert des Geistes benutzt. Mit seinen Worten, die er dem Feind immer entgegengesetzt hat. Dieses, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, hat er immer gesagt, wenn der Feind kam. Und zum Beispiel, wenn dir der Feind jetzt so Minderwertigkeitskomplexe einreden will, dann sage ihm, es steht geschrieben, Römer 8, Vers 37, in dem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns liebt. Wir sind Sieger in ihm. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist. Spricht Satan und seine Dämonen. Wenn der Feind dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft im Feuersee. Merkt ihr das? Wenn er dich letztlich daran erinnert, wie du dich im Ton vergriffen hast und laut geworden bist und dir vorhält, so verhält sich kein Christ, weiß nicht, ob euch das mal passiert, oder seid ihr immer ganz friedliche Leute, die nie laut werden? Und er will dir deine Heilsgewissheit ausreden, dann erwidere, es steht geschrieben, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn der Feind dir Angst einflößen will, dann zücke das Schwert des Geistes und erwidere ihm, es steht geschrieben, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und wer kann gegen uns sein, wenn Gott mit uns ist? Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und so proklamiere diese Wahrheiten geistlich gesehen. Du musst es nicht mit dem Schwert hier stehen, sondern das ist symbolisch. Proklamiere die Wahrheit des Wortes Gottes. Und du bist ein Sieger und kein Verlierer. Wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Wir sind Überwinder in allen Dingen. Und das kannst du dir aneignen. Du bist nie mehr Verlierer, du bist immer Sieger in Jesus. Er hat den Sieg für dich errungen und du bist Sieger in ihm und mit ihm. Halten wir also fest, diese Waffenrüstung, genannt auch der Panzer des Lichts, ist Jesus allein. Wenn wir ihn anziehen, sind wir völlig zugerüstet für unser siegreiches Leben mit ihm und in ihm. In Jesu Namen. Amen. Ja, Vater, ich danke dir, ja, dass du heute in unserer Mitte bist, Herr, und dass du uns ausrüstest mit diesen geistlichen Waffen, dass wir sie eigentlich nie mehr ausziehen, dass wir sie immer anbehalten, dass wir geschützt sind vor den Angriffen des Feindes. Und sie kommen jeden Tag aufs Neue. Und es ist jeden Tag etwas anderes. Aber wir sind gewappnet mit dem Panzer des Lichts. Und wir wollen zusammenstehen und unsere Schilde des Glaubens hochhalten. Wir wollen nie mehr gegeneinander kämpfen, sondern miteinander gegen diesen Feind. Und deine Liebe verbindet uns und ist unser Sauerstoff hier in dieser Gemeinde, Herr. Ja, lass uns Brüder und Schwestern sein, die in Einheit und in Liebe vorangehen und mit der Kraft des Wortes Gottes den Feind besiegen. Mit der Heilung in unserer Hand und dem Schwert Gottes in unserer Hand werden wir das Land einnehmen. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen. Amen. Amen.